Gottes konzentrieren, ein Stückchen weitergehen im Glauben, nicht stehen bleiben beim Buße, Bekehrung und dergleichen. Nein, wir wollen jetzt in die Tiefe gehen. Innere Heilung ist angesagt. Und ich denke, was nützt es, wenn wir äußerlich gesund sind und innerlich krepieren und schwach sind und krank sind und einfach auf alle vier kriechen. Gott will, dass wir aufrecht stehen, dass wir vor ihm stehen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und ich habe gestern euch gesagt, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Glauben im Alten Testament und dem Glauben im Neuen Testament. Wenn du nur nach den Männern und Frauen im Alten Testament guckst, wirst du versagen. So wie der David, Moses und so weiter, die haben alle versagt. Nur einer hat nicht versagt, und das ist Jesus. Deshalb in der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Höre die Predigten an, die im Internet gestellt sind. Wir stellen alle Predigten im Internet, und ich freue mich, wenn Leute das hören und gesegnet werden. Heute schrieb mir eine Frau, ich höre fast alle Predigten, und ich danke Ihnen, dass Sie so viele Predigten haben. Weißt du, Leute haben es vergessen, ich predige schon fast 50 Jahre. Also da ist immer wieder noch was Neues da, was ich auch selbst entdecke. Ich wachse ja selbst in den Predigten so, und ich habe so viel weiterzugeben. Und heute spreche ich über Vergebung. Morgen werden wir über den Segen sprechen. Und am Mittwoch werden wir darüber reden, wie wird man ein Heiliger. Weißt du, wir wollen alle in den Himmel kommen. Aber im Himmel kommen nur Heilige. Nur nicht die Scheinheiligen, sondern wirklich heilig durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist heilig gemacht worden sind. Und hier das heutige Thema ist die Einleitung dazu. Zuerst einmal, was ist Vergebung? Ich habe in Süddeutschland mal einen Fall erlebt, das werde ich nie vergessen, Schwaben, verstehst du, wenn die sich mal in die Haare kriegen, so vor allem schwäbische Frauen. Und wir hatten da bei Ingelfingen zwei Geschwisterfamilien, die lebten so nebeneinander. Und eine Familie hat einen Gockel gehabt. Und dieser Gockel, wenn sie den Garten jetzt so im Frühjahr Garten gemacht, bearbeitet hat, der Gockel hat gerne gebuddelt und weitergesucht nach dem, was er gesetzt oder gesät worden ist. Und die Geschwister haben sich dann unterhalten und er hat gesagt, sperrt euren Gockel ein, vor allem gerade besonders im Frühjahr. Und nein, aber die eine Familie sagt, und wir wollen, dass die Freiheit ist und dass der Gockel macht, was er will. Dann haben die einen Zaun gezogen, aber der Gockel konnte fliegen und ist immer rübergekommen. Eines Tages ist der einen Schwester zu bunt geworden, hat sie den Gockel geschnappt und den Hals abgedreht und in den Backofen reingesteckt. Jetzt passiert, wie der Zufall es will, verstehst du, oder wie der Teufel es führt, oder auch der Heilige Geist, was weiß ich, wer die Leute geleitet hat, dann kommt die andere Schwester von dem anderen Gehöft oder Hof und sagt, du, was riecht hier? Was bratest du heute hier, oder was passiert hier? Dann muss doch die Schwester bekennen und sagen, euer Gockel. Und euer Gockel ist in der Bratröhre. Und dann gab es Stunk, dann gab es Krach in der Gemeinde. Und als Pastor muss ich dann Versöhnung schaffen und versuchen, irgendwie die Geschwister zueinander zu bringen. Dann hat die eine Familie gesagt, komm, ich bezahle euren Gockel. Ich kriege einen neuen Gockel. Und nein. Und das, ich habe gesagt, gut, dann muss ich euch vom Abendmahl ausschließen. Ihr dürft gar nicht mehr zum Abendmahl gehen. Und was weiß ich so, wenn ihr so im Clinch seid und nicht vergebt. Dann sehe ich noch, wie heute diese eine Schwester, vergeben, vergessen, aber unseren Gockel haben sie doch aufgegessen. Vergeben, weißt du, sie werden nie vergessen, wie sie sich da benommen hat, so ausfällig, unseren Gockel haben sie doch aufgegessen. Wie viel Zank und Streit ist in den christlichen Kreisen und Gemeinden, und meistens wegen Bagatelldinge. Da triumphiert der Teufel, auch in den Ehen, in Familien, wo auch immer, wo du hinguckst, Streit und Zank. Und auch der Streit in einem selbst. Also ich möchte hier über Vergebung sprechen. Zuerst mal, dass wir anderen vergeben, dass wir die Vergebung auch annehmen. Viele Leute können Vergebung gar nicht annehmen. So, Gott vergibt uns die Sünden, aber da machen sie Jahre, Jahrzehnte, bis sie kapieren, bis der Groschen fällt, mir sind meine Sünden vergeben. Vergehen Jahre, manchmal Jahrzehnte, obwohl sie getauft sind, obwohl sie Kinder Gottes sind, aber sie haben die Vergebung nicht akzeptiert. Dann Vergebung für sich selbst, dass wir annehmen und dass wir anderen Vergebung zusprechen. Und ich habe auch einen Punkt, dass wir sogar Gott vergeben müssen. Denn Gott erhört nicht immer unsere Gebete, so wie wir gerne hätten. Weißt du, befiehl dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Oft kriegst du genau das Gegenteil. Also wenn du dem Herrn deine Wege befehlst, verstehst du? Oder dann Und ich komme noch auf einen Punkt, du sollst sogar dem Teufel vergeben, denn er ist, der dich quält und piesackt und so weiter, und an den gottlosen Menschen draußen vergeben. Weißt du, die Vergebung, das ist so ein ganz großes Paket, das ich hier heute aufarbeiten möchte. Wir sind von Gott angewiesen zu vergeben. Und da kommt doch unser lieber Bruder Petrus und sagt, Herr, wie oft muss ich vergeben? Und der Herr Jesus sagt, 500 Mal am Tag. 500 Mal am Tag. Alle paar Minuten sollst du vergeben. Du wirst, wenn du dich mit Leuten unterhältst, du wirst von den Leuten angelogen, wirst reingelegt, wirst betrogen, über dich redet man. 500 Mal am Tag müssen wir vergeben. Der Heilige Geist schlägt oft Alarm in unserem Herzen, dass wir schlechtes Gewissen bekommen und dann merken, du, ich muss mich selber vergeben. Ich Trottel, ich Dummkopf, ich habe mich darauf eingelassen, hätte ich nicht Ja gesagt, hätte nicht den kleinen Finger gegeben, wäre ich nicht hingegangen, hätte mir das Ding nicht angeguckt, wäre das auch gar nicht passiert, wäre mir das Wort nicht ausgerutscht, verstehst du, oder hätte ich den Brief nicht geschrieben, hätte ich meinen Frieden, meine Ruhe, oft klagen wir uns selber an und dann kommt der Teufel, ja genau, so ist es. Der Teufel ist der Ankläger der Brüder, der Staatsanwalt. So, durch das Blut Jesu haben wir dann die Möglichkeit der Sündenvergebung und deshalb in der Bibel heißt es, wir sollen nicht vergessen die tägliche Reinigung im Wasserbad des Wortes. Wir sollen täglich die Bibel lesen und unserem Heiligen Geist zeigen, was ist heute schiefgelaufen. Wir brauchen die tägliche Vergebung. Nicht nur, dass wir einmal im Leben so Generalbeichte machen und unsere Sünde bekennen. Nein, tagtäglich brauche ich die Vergebung, denn es sammelt sich so viel Staub und so viel Dreck und so viel negative Dinge in unserem Leben an, dass am Schluss ist ein ganzer Berg. So, wenn wir uns verurteilt fühlen, können wir sicher sein, dass es nicht von Gott kommt, Brüder und Schwestern. Das ist mir ganz arg wichtig. Also der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Wenn du irgendwie Schuldgefühle bekommst, sie sind nicht von Gott. Denn Jesus hat unsere Sünde aufs Kreuz hinaufgetragen, diesen Schuldbrief zerrissen und die Sünde, die gegen uns stand, weit in die Ferne geworfen. Und deshalb hat Gott uns Jesus gesandt, damit wir uns nicht immer schuldig fühlen. Viele Leute fühlen sich schuldig, wenn da oben, da hinten an der Kreuzung ein Unfall passiert. Ich bin schuld. Ich hätte mehr beten sollen. Verstehst du? Oder andere Sachen. Der Krieg ausgebrochen. Ich hätte mehr das und das tun sollen. Gewiss, wir hätten viel mehr tun sollen. Aber, dass ich für andere mich schuldig fühle. Der Teufel möchte, dass du für alle schuldig fühlst. Für die Hunde und Katze und für die Tiere, für das Klima. Du fühlst dich dann für alles Mögliche schuldig. Wir sind entsündigt durch das Kreuz Jesu Christi, sind alle unsere Schulden bezahlt Gott gegenüber, ich meine Gott gegenüber. Ob unsere alle Lasten abgenommen worden sind, weiß vieles müssen wir aufarbeiten. Wiedergutmachung gehört auch zur Sündenvergebung. Und so ich jemanden betrogen habe. Manchmal kommen Leute nicht zum Glauben, weil da Unversöhnlichkeit ist. Ich habe in Eppingen einen Fall gehabt, lade auf der Straße ein, da gebe ich einem Mann ein Traktat und dann sagt er, kommt der und der auch zu Ihnen? Sage ich, ja, dann kann ich nicht zu Ihnen kommen. Und dann habe ich gesagt, wieso können Sie nicht zu uns kommen, wenn der und der kommt? Nein, ich kann nicht kommen. Habe dann seinen Namen freundlicherweise aufgeschrieben, wer er ist und dann am Abend im Gottesdienst habe ich dann den Bruder gefragt, kennst du den Bruder? Ja, wir sind schon als kleine Kinder zusammen gewesen und so weiter. Aber überall, wo ich bin, geht er weg von der Gemeinde. War er beim entschiedenes Christentum, ist er weggegangen. CVJM ist er auch weggegangen. Jetzt bei den Pfingstlern war ich, dann ist er auch weg. Da war er dort, aber als er mich gesehen hat, ist er wieder weg. Habe ich gesagt, Bruder, da stimmt irgendwas faul, ist faul hier an dieser Geschichte, da stimmt bei euch beiden nichts. Irgendetwas. Ja, ich weiß, sagte, und er war schon über 60 und der andere auch über 60. Und ich habe gesagt, da stimmt doch was bei euch beiden nicht. Irgendwas ist faul. Und dann habe ich den Bruder angerufen, den einen, der nicht kommen wollte, weil der da ist, und auch diesen Bruder. Dann habe ich versucht, sie zusammenzubringen. Und tatsächlich, das hat sich ergeben, dass sie zusammenkamen. Dann sagt er mir, du hast mich um 60 Pfennig betrogen. Um 60 Pfennig. Wegen 60 Pfennig gehen die Jahrzehnte auseinander, wollen miteinander nichts zu tun haben, wegen 60 Pfennig. Und dann habe ich gesagt, komm, Bruder, ihr wollt ja zusammen im Himmel sein. Ja, verstehst du, wird nicht der eine gehen und der andere wieder und dann kommen. Also wir müssen jetzt schon die Sache bereinigen. Wegen 60 Pfennig, schämt euch. Ihr wollt Christen sein, wollt andere bekehren. Und die haben sich gewundert, warum ist unser Leben so fruchtlos? Warum sind wir so erfolglos? Warum segnet uns Gott nicht so, wie wir gesegnet werden möchten? Wegen 60 Pfennig. Wegen 60 Pfennig kannst du 60 Jahre kaputt machen deines Lebens. 60 Pfennig. Schuld, Wiedergutmachung. Und die haben sich versöhnt nachher. Und dann ist, was glaubst du, da ist plötzlich die Gemeinde gewachsen. Da kam seine Familie und die andere Familie, die kamen dann zusammen. Aber zuerst mal musste die 60 Pfennig bezahlt werden. Von 60 Jahren. Was glaubst du, wie viele Zinsen da zusammenkommen und sich zusammenleppern? Jesus hat am Kreuz unsere Schuld und Strafe bezahlt und auf sich genommen, liest Jesaja 53. Für uns ist er zur Sünde gemacht worden. Aber wir müssen auch unseren Teil tun. Ich muss auch, wenn ich weiß, wenn der Heilige Geist aufdeckt, und er deckt uns auf, die hätten schon längst kapieren sollen, was da los ist, da muss nicht der Matthäus kommen und dann sie auf der Straße treffen und sie zusammenbringen, diese zwei Böcke. Entschuldigung, aber so sehe ich diese Leute. Weißt du, die Leute wollen die Herrlichkeit Gottes haben, den Segen Gottes erleben. Herr, ich und mein Haus, sie sollen gerettet werden. Aber wegen der Sünde kann dein Haus nicht gerettet werden. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Lebe auch richtig, tu auch das Richtige. So. Jesus will uns von der Sünde befreien, die uns anklebt, die uns belastet. In der Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend, von jedem Mist, das in unser Leben gar nicht hineingehört, von aller Ungerechtigkeit. Und wir sind so oft ungerecht gewesen zu unseren Kindern, ungerecht zum Partner und ungerecht vielleicht zum Kollegen am Arbeitsplatz, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oder auch in der Gemeinde, da ist auch so viel Ungerechtigkeit passiert. Und der Teufel weiß, uns mit Sünde zu belasten, dass wir uns dann angeklagt fühlen und schämen. Da gehen wir lieber aus dem Weg, wir wollen nicht konfrontiert werden. Wir müssen uns der Sünde stellen. Vergebung ist kein Spaziergang, ist ein Kampf. Für Jesus hat es sein Leben gekostet und bei uns kostet auch alles. Ich verliere mein Gesicht, wenn ich die Hand reiche. Aber es ist das Schwerste, was hier der Mensch nicht leisten kann und will und sich drückt. Ich bin schuld. Denn du kannst nur vergeben bekommen, wenn du einfach deine Schuld zugestehst. Ich habe gesündigt. Ich habe versagt. Aber ich will fortfahren hier und einfach durch die Gnade Gottes versuchen weiterzuzeigen, was ist Vergebung. Weißt du, im Gebet, wir kommen oft nicht weiter, wenn wir nicht vergeben. In der Heiligen Schrift heißt es einmal, wenn du betest und plötzlich beim Beten, wenn du dann dieses Blabla hinter dir gebracht hast in deinem Gebet, da alles mögliche Phrasen und zur inneren Ruhe gekommen bist, plötzlich zeigt er, du, da ist was zwischen dir und deinem Bruder, zwischen dir und dem lieben Gott, zwischen dir und der Gemeinde, zwischen dir und dir, da ist etwas. Und da heißt es, bring zuerst mal die Dinge in Ordnung und dann komm und bring deine Gabe und dann wirst du angenehm sein vor Gott. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und oder dann glauben, Gott ist böse auf mich, er ist wütend, er liebt mich nicht, oder weißt, ich habe so eine Blockade dagegen, meinen lebendigen Gott, irgendetwas ist da, ich komme nicht durch, dann sollten wir lieber fragen, Herr, was ist das? Woran liegt das? Was blockiert? Was bremst mich? Gott wird dich nicht verlassen, aber er lockt, er zieht mit Seilen der Liebe. Und dann schickt er vielleicht Leute über den Weg, da passiert irgendetwas, kommst du mit der anderen Familie zusammen, irgendjemand spricht euch deswegen an und immer wieder, weißt du, wenn Gott jemand harponiert hat, das angeschossen, immer wieder wird das Thema angesprochen. Und was ist mit der Frau Meier? Verstehst? Und so weiter. Und immer wieder fällt das Wort Meier. Liebe, sei, was ist da los? Weißt du, das ist ein Problem, was immer wieder angesprochen wird. Und du merkst, dann bring dieses Ding in Ordnung. Was es auch ist. Gott wird dich nicht verlassen. Gott liebt dich. Deshalb, er versucht zuerst mal über das schlechte Gewissen, über innere Unruhe, einfach dich zur Ruhe zu bringen. Und dann ist es so wichtig, dass du zuerst mal die Vergebung Gottes annimmst. Und wenn dir Vergebung widerfahren ist, dann vergibst du gerne, mit Freuden, mit Begeisterung. Aber zuerst muss uns vergeben worden sein. Sind dir deine Sünden vergeben? Hast du eine ungetrübte Beziehung zu Gott? Weißt, genießt du den Frieden Gottes? Dann soll auch der andere genießen. Dann gönnst du auch dem anderen. Verurteilung und Schuldgefühle kommen nie von Gott. Nummer eins. verstehst du, wenn irgendeine Anklage da ist in der Gemeinde und zwar die sind schuld, das ist, oder irgendwelche Schuldgefühle bei dir, ich bin schuld, ich werde über Schuldgefühle noch zu sprechen kommen, Psychologen werden damit nicht fertig kommen, damit nicht klar. Die sagen, leg dich hin auf deiner Couch, verstehst du, und plaudere, was ist da los, dann erzählst du von, was weiß ich, von allen möglichen, aber Schuldgefühle sind in der Luft, sind in der unsichtbaren Welt und die müssen aufgearbeitet werden. So, wenn solche Dinge auftauchen, sie kommen nicht von Gott, aber sie müssen aufgearbeitet werden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, beten wir im Vater unser. So, eine kleine Geschichte in der Bibel. Und diese Geschichte hat mich heute echt bewegt. Gott hat schon längst alles gut gemacht, alles in Ordnung gemacht. Und wir müssen jetzt die Vergebung ausleben. Nicht nur erleben, sondern ausleben, die Vergebung, dass wir die Sündenvergebung einfach annehmen, für uns persönlich. Da ist die Maria Magdalena in Bethanien. Sie springt in eine Versammlung rein. Da sind die Pharisäer, fromme Juden. Und da ist auch der Herr Jesus da. Und plötzlich guckt sie sich rum, rennt an die Apostel vorbei. Und rennt an der Apostel vorbei, fällt zu Jesu Füßen und salbt Jesu Füße. Und benässt sie mit Haar, mit ihren Tränen und trocknet mit ihren Haaren. Und dann sagt dieser Simon, sagt, wenn der ein Prophet ist, dann wüsste, was das für ein Weibstück ist. Hier ist eine Geschichte. Wir wissen ja, vorher gab es die Steinigung. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wahrscheinlich ist es diese Ehebrecherin, die Maria Magdalena, die sich jetzt bei Jesus bedankt. Sie hat, als Jesus sie losgeschickt hat, da hat sie sich nicht bedankt. Und dann fällt sie zu Jesu Füßen nieder und dann sagt Jesus etwas Schönes. Ihr sind viele Sünden vergeben. Ihr sind viele Sünden vergeben. Egal wie die Pharisäer sie beurteilen und Judas die Nase rümpft oder was auch immer ist, sie interessiert sich nicht um die Frommen. Sie sagt, danke Jesus, du hast mir so viel vergeben. Vergebung muss mit Dank angenommen werden. Weißt du, Gott hat uns so viel vergeben. Und wir müssen Danke sagen, auch wenn die anderen die Nase rümpfen und wenn die anderen nicht verstehen und sagen, was erzählt, was macht, die übertreibt das. Meistens ist es, in der Bibel heißt es, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Der liebt auch viel. Ihm sind viele Sünden vergeben. Sie hat sich nicht gestört, was der Judas sagt, diese Heuchler da erzählen und so weiter. Und sie lässt sich nicht blockieren, sie will Danke sagen. Danke für die Vergebung. Und du verdankst dein Leben, liebe Maria Magdalena, dem Herrn Jesus, dass du nicht gesteinigt worden bist. Und auch wir verdanken unser Leben dem Herrn Jesus. Weißt du, die Kirche hätte uns aufgehängt, gekreuzigt oder die Religion oder was auch immer ist, die Priester hätten uns gemieden. Aber nicht Jesus. Jesus sagt, ihr sind viele Sünden vergeben. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Kein Priester hat Jesus gesalbt als Messias oder Christus. Aber diese Frau hat ihn zu Christus gemacht. Und deshalb sagen wir Jesus Christus. Und dieses Parfüm, das ist was ganz was Teures. Oh, das hätten wir verkaufen können. Du siehst, was für eine Spannung ist. Weißt du, in der Religion liebt, wenn es stinkt. Aber Jesus liebt, wenn es gut riecht. Parfüm, verstehst du? Ein lieblicher Geruch verbreitet sich von dieser Sünderin. Und das können Pharisäer nicht verkraften. Sie lieben lieber diesen frommen religiösen Gestank. Jesus nimmt die Sünde an. Verbreitet sich an die Kunde. Jesus, dieser nimmt die Sünde an. Jesus hat diese Sünderin befreit. Das ist Vergebung. Und als er sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da war niemand ohne Sünde. Der einzige ohne Sünde war, das war Jesus Christus. Und er hat gesagt, lauf Mädel, lauf, leb weiter, genieß dein Leben. Weißt du, sie haben vergessen, was das für eine Frau ist, wenn der wüsste, ihre Geschichte. Weißt du, Vergebung ist, dass du deine Geschichte aufarbeitest. Vergeben, vergessen, aber der Gockel haben sie doch aufgegessen, verstehst? Vergiss, was die Geschichte war. Was vorbei ist, vorbei. Mach da nicht rum, wühl nicht. Der Herr Jesus hat nie in der Sünde rumgewühlt. Als er Leute zu ihm kamen, hat immer wieder dieses Sprichwort parat gehabt. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. hat nicht gefragt, wie oft hast du die Ehe gebrochen, wie oft hast du die Leute betrogen, wie oft hast du jemanden umgebracht. Das interessiert ihn gar nicht. Er sagt, dir sind pauschal alle deine Sünden vergeben. Und wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, vergib alle meine Sünden, dann werden dir automatisch in der Sekunde alle deine Sünden vergeben. Und selbst wer das Wort vom Kreuz hört, jetzt in der Passionszeit, diese Worte Jesu vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer diese Worte hört, hat Vergebung der Sünden. Der Herr Jesus hat uns alle unsere Sünden vergeben. Das ist Vergebung. Nimm die Vergebung an. Hätte Jesus nicht gesagt, Vater, vergib ihnen, hätten wir nie gerettet werden können. Es gäbe für uns keine Erlösung. Ihr sind viele Sünden vergeben hier, dieser Maria Magdalena. Wer keine richtige Vergebung hat, der liebt auch Jesus nicht. Ich bin manchmal so über Christen enttäuscht hier in Berlin. Und nicht nur in Berlin, das ist überall in Deutschland so. Also diese Begeisterung, diese Freude. Oh, ich liebe den Heiland. Die sind nie Sünder gewesen. Weißt du, die waren schon immer fromm, ich war schon immer religiös. Ich war im Konfirmandenunterricht, ich war im Religionsunterricht, ich war schon immer in der Kirche. Ich habe Christentum mit Muttermilch aufgesaugt. Versteht? Aber sie sind nie in der Sünde gewesen. Aber wer tief in der Sünde gewesen ist, der weiß, was Vergebung ist. Wir haben mal eine Kinderfreizeit mal gemacht in Süddeutschland und da waren vorwiegend Pastorenkinder. Und damals war die Jesus-Bibel-Bewegung. Dann kommt ein junger, 12-jähriger Sohn eines Pastors und sagt, Pastor, müssen wir zuerst mal in Sünde fallen? Müssen wir rauschgesüchtig werden? Müssen wir ins Gefängnis landen, damit wir eine Geschichte haben? Weil der hat schon gefragt. Er sagt, nein, die Gnade Gottes, wenn du bewahrt worden bist, ist noch viel größer, als wenn du in den Schmutz und Dreck dieser Welt gewesen bist. Wir müssen nicht, aber viele schätzen das nicht. Deshalb, Gott erlaubt, dass sie tief sinken in den ganzen Dreck dieser Welt und dort untergehen. Jesus hat diese Sünderin, diese Maria Magdalena, freigesprochen von der Steinigung. Und jetzt bedankt sie sich. Jetzt küsst sie Jesu Füße. Ich habe schon viel nachgedacht darüber. Weißt du, oft die Leute schätzen nicht, die vergessen und oft vergessen sie dir zu danken. Und wir müssen den Leuten vergeben, wenn die Leute sich nicht bei uns bedanken. Undank ist der Welt Lohn. Verstehst du, Undank ist der Welt Lohn. Du hast vielleicht für die Leute viel getan, aber Jesus sitzt da und jetzt plötzlich platzt die Maria Magdalena hier rein. Ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen. Weißt du, wir haben für Gott gedient, für Gott gearbeitet, für Gott gelitten, für Gott gekämpft. Ich denke nur an einen jungen Mann. Als ich nach Indien fuhr, habe ich geteilt meine Reise, Indien und Pakistan, denn ich wusste nicht, darf ich nach Pakistan rein oder nicht. Bin ich eine erwünschte Person oder eine unerwünschte Person, wie auch immer. Ich habe mich für einen muslimischen Jungen eingesetzt, der gesteinigt werden sollte in Lahore. Und da gab es so viel Aufruhr und der sollte gesteinigt werden. Ich habe für diesen, der war ein Moslem, der war ein bisschen dumm. Und in seiner Dummheit hat er gesagt, Mohammed ist kein richtiger Prophet, verstehst? Wer kein richtiger Prophet, der hat die Wahrheit gesagt. Aber die Leute konnten diese Wahrheit dort nicht verkraften. Und ich habe dann mich für den eingesetzt, Briefe geschrieben an die Behörden und in die Ämter und. Und dann sogar das Fahrgeld zusammengesammelt, dass ich den Jungen bis in die Schweiz bringen konnte. Und der ist in der Schweiz von einem Verein oder ja, die sich für verfolgte Christen einsetzen, aufgenommen worden. Und der ist jetzt in der Schweiz. Aber die waren so wütend. Und als dann, das ging auch durch die Presse, als dann dieser ausgewiesen wurde, so bei Nacht und Nebel, weil jemand das Fahrgeld bezahlt hatte, da sind die Moslems dort gewesen, die haben Köpfe in den Boden geschlagen. Wie, unsere Regierung ist verflucht, verschießt aller Strafe euch und. Aber da war eine Freiheit. Und dann bin ich in Pakistan und gerade in Lahore und neben mir sitzt ein Herr und ich sage, guten Tag, wer sind Sie, was machen Sie? Ich bin der Justizminister, ein Christ. Ich sitze aber in einer christlichen Versammlung im Stadion da, wo ich gepredigt habe. Und da sagt er, wissen Sie, ich bin Christ, ich bin getauft sogar. Und wie können Sie jetzt in der Regierung sitzen und Moslem sein? Ach, sagt er, das, ich bin ein besserer Moslem wie die alle zusammen. Nur nebenbei, er ist kein Schweinefleisch, faste und bete. Und ich glaube an Jesus Christus, den Propheten der Liebe. Egal. Wir haben dann Gott gelobt und dann miteinander gesprochen. Und dann hat er gesagt, weißt du, das war schrecklich. Aber ich war zu der Zeit Justizminister. Mir blieb nichts anderes übrig, als den ganz schnell abzuschieben. und weg ist er und so weiter. Gut, das haben wir getan. Man hat keinen Dank erlebt, keine Würdigung, kein Aussehen. Dann habe ich sogar Angst gehabt, darf ich überhaupt nach Pakistan rein? Ein anderer Fall. Und ich verstehe, was Jesus hier getan hat. Er hat sich für diese Frau eingesetzt, dass sie nicht gesteinigt wird. Ich habe mich mal für eine Frau, war ich noch damals in Heilbronn, aus Nigeria eingesetzt. Eine nigerische Frau, eine Moslemfrau, die soll gesteinigt werden, weil sie Ehebrecherin war oder auf frischem Ehebruch ertappt worden ist. Ich habe mich für die eingesetzt, obwohl ich kein Moslem bin und die Frau nicht gekannt habe. Aber ich habe mich eingesetzt, Briefe geschrieben und sie vor der Steinigung bewahrt. So wie Jesus hier diese Frau. Ich verstehe, um was es geht, als Jesus hier diese Maria Magdalena empfängt. Ich habe hunderte Briefe damals geschrieben und die Frau wurde nicht gesteinigt aufgrund von den Gesetzen, da was die Regierung dann gesagt hat. Man hat sich aufgeopfert und Jesus hat sich für diese Frau aufgeopfert und sie wollte jetzt Danke sagen. Jesus, du hast mein Leben gerettet. Das ist, wie rettet man Leben? Man muss, darf sich für Menschen einsetzen und du kriegst kein Danke. Ich sag nur, du kriegst kein Dankeschön. Ein anderer Fall, Pavel Ignatow, ein bulgarischer Prediger, war im Gefängnis für lange Zeit ohne vernünftigen Gerichtsurteil verurteilt und ich habe mich für den eingesetzt und auch wieder, weißt du, ich habe einen Gefängnisgottesdienst abgesagt, ich hätte in Stadelheim in München predigen sollen, aber ich habe gesagt, warum soll ich von Heilbronn nach München fahren und dort im Stadelheim im Gefängnis predigen, habe nichts davon. Und dann hat meine Frau mich so richtig auseinandergenommen und gesagt, und was hätte Jesus getan? Ich war gefangen und er hat mich nicht besucht. Dann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, ich muss was für die Gefangenen tun. Herr, zeig mir, was kann ich für die Gefangenen tun? Weißt du, wir müssen nicht alles tun, was getan werden sollte, sondern wir müssen Gott fragen, was willst du, dass wir tun sollen? Und dann betete ich und Gott zeigt mir, ja, die in Stadelheim sind ja vielleicht nicht alles Christen, denn in meiner Bibel heißt, was du einer deiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Dann habe ich am Amnesty International geschrieben, da habe ich gesagt, ich suche einen Christen, für den ich mich einsetzen könnte. Haben Sie einen? Dann sagten sie, ja, in Bulgarien sitzt dann so ein Pfingstler im Gefängnis, ohne vernünftigen Urteil, der sitzt im Gefängnis. Und wenn Sie sich möchten, können Sie um den sich kümmern. Und ich habe diese Person als Pater übernommen, habe mich eingesetzt, 150 Briefe geschrieben. Das ist, was ich gut konnte. Ich hab Briefe geschrieben an die Regierung, an alles Mögliche. Und dann hat Walter Scheel damals mein Anliegen mit nach Bulgarien auf seine Reise genommen und fragt den Schiffkopf, Herr Schiffkopf, wie geht's Pavel Ignatow? Der war im Gefängnis. Alle wussten, der militärische Abschirmdienst hat mich gewarnt, Herr Matudis, Sie dürfen nicht mehr sich frei bewegen. Der bulgarische Militärdienst ist gemein. Mit einem Regenschirm kriegen sie einen Pix und dann sind sie tot. So, ich darf das nicht mehr machen, Aber ich habe gesagt, ich will meinen Bruder aus dem Gefängnis rausholen. Und dann ist der Walter Scheel, der Bundesaußenminister in Bulgarien, in Bulgarien, und der Mann wird 3 Tage später frei. Und unser Stanislav, der hier bei uns schon öfters mit dem Stentons war auch einer davon, der mit ihm im Gefängnis war. 3 Brüder sind auf einem Schlag frei geworden. Verstehst du, weißt du, man setzt sich ein und dann siehst du und hörst nicht mehr viel, aber die Freude, du erlebst, plötzlich kommt der Stanislav auf mich zu und sagt, Bruder Johannes, weißt du noch, Pavel und ich sind durch deinen Dienst frei geworden aus dem Gefängnis und wir dienen Gott und arbeiten für Gott. Nur ein paar Geschichten, verstehst du, wir setzen uns ein und Gott gebraucht uns und so wurde auch Jesus gebraucht in diesem Fall. Gott weiß, was wir getan haben und wie wir getan haben. Diese Frau hat ihr Salböl verwendet für Jesus. Was sie an mir tat, hat sie ein gutes Werk an mir getan. Du solltest nicht bereuen, was du für den Herrn getan hast. Wir denken manchmal, ach, was ist das? Was ist das für so viele? Aber wir sollten einfach mit Freuden dem Herrn dienen, für die Armen uns einsetzen und. Weißt du, wir sollten einfach dem Herrn dienen und einfach den Herrn preisen. Und einfach sagen, ich tue das für den Herrn Jesus, ich diene nicht für die Menschen. Und ich habe davor nichts gehabt, verstehst du? Gut, ich habe ein paar Wille getroffen, den Stanislav nachher später und ein paar andere Geschwister, die dann freigekommen sind in Bulgarien. Und wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Und von Gottes Kindern heißt es, die Friedfertigen. Und dazu gehört Vergebung dazu. Werden Kinder Gottes heißen und sein. Wir sollten also ja, Frieden haben, Frieden stiften, Frieden aufbauen. Ich denke nur an etwas anderes noch. Weißt du, wir müssen manchmal Gottes Wege nicht, wie Gott uns führt, und wie Gott einen gebraucht. Ich bin da eingeladen, mal nach Augsburg auf dem Katholikentag zu predigen. Und weil ich bin Freikirchler, war nie katholisch und habe eigentlich mit Katholiken gar nicht groß zu tun. Aber der Bischof Simpfle, der hat meine Kassette gehört, war so begeistert und sagt, der muss auf unserem Katholikentag die Hauptpredigt halten. Und dann habe ich getan. Neben mir sitzt Franz Josef Strauß. Er eröffnet die Rede oder die Predigt, den Katholikentag, sitzt da und wir plaudern ein bisschen. Und dann sagt, ich kann nicht bleiben, ich würde Ihnen gerne zuhören. Ja, vom Bischof gehört, Sie würden da fantastisch predigen, was auch immer. Und dann sagt er, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich an. Und dann war eine Schwester aus Halle, schrieb mir, Bruder, mal du das da bei Bautzen, ist eine Gemeinde geschlossen worden von den DDR-Leuten, die das Klavier weggenommen und die dürfen sich nicht mehr versammeln, was weiß ich, was alles so schreibt. Und dann habe ich ein bisschen mehr Informationen über die Gemeinde mir eingeholt. Und was ist passiert? Tatsächlich ist alles so gestimmt. Was soll ich aber tun? Und die Schwester sagt, kannst du für die Geschwister was tun? Kannst du ihnen nicht helfen? Das Klavier abgenommen und so weiter und alles verboten, lauter Verbote. Und was ist passiert? Ich rufe den Franz Josef Strauß an, er ist gleich pardu mit mir und sagt, was kann ich für dich tun? Erzähl die Geschichte. Dann sagt, wird erledigt, so wie der halt gewesen ist, wird erledigt. Und ein paar Tage später höre ich, die Geschwister haben ihr Klavier zurückbekommen, der Schafstall wurde geöffnet. Und erst nach Jahren, nachdem ich in Berlin Pastor war, ruft mich der Bruder dort an und sagt, Bruder, ich möchte dich kennenlernen. Durch deinen Dienst ist unsere Gemeinde wieder zurückgekommen. Und die war die einzigste Gemeinde, nach der Elim-Gemeinde hier, war die einzige freie Gemeinde, die in der DDR zu der Zeit sich registrieren lassen durfte. Fantastisch, verstehst du? Und man wusste gar nicht, weißt du, wie Gott gebraucht, wenn wir die Leute nicht verdammen, die Katholiken. Normalerweise hätte ich sagen können, nein, ich gehe nicht zum Katholikentag, was soll ich da? Verstehst du? Aber mein Vorsteher damals gesagt, Bruder, man tut es selbst, wenn der Teufel dich einladet, in die Hölle zu predigen, geh und predige. Verstehst du? So hart war. Und ich habe mich als Rückendeckung zuerst mal versichern wollen, darf ich überhaupt, was passiert, wenn die Leute rauskriegen, der Pastor Matthäus predigt auf dem Katholikentag. Und es ist rausgekommen, denn das Fernsehen hat berichtet und so weiter. Und ja, wir sind schon in der Ökumene, der Antichrist und der Teufel holt uns jetzt. Ja, aber ich durfte eine Gemeinde in die Freiheit bringen. Du siehst, wenn du für Leute arbeitest, für Leute dienst, du wirst in Verruf kommen. Da muss den Leuten auch vergeben. Und ich musste lernen, diesen ganzen Anfeindungen, die man so gegen sich hatte, verkraften, verarbeiten und sagen, komm, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie schwätzen, was sie sagen, was sie tun. Vergebung. Vergebung. Also, und nicht nur vergeben, sondern wir dürfen auch vergessen. Weitermachen, sich nicht aufhalten und sagen, oh, was hat er da gemacht? Nein. Jesus sah traurig dort in dieser Versammlung beim Simon, dem Pharisäer. Und er sagt, ja Simon, guck mal, als ich zu dir kam, du hast mir kein Wasser gegeben, um Füße zu waschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mein Haupt nicht gesalbt. Aber die hat meine Füße mit ihren Tränen gesalbt, diese Sünderin. Und er durchbricht dieses Schweigen. Die Vergebung. Die Vergebung, die sie erlebt hat, die macht sie zu einer Heldin. Und auch die Vergebung, die wir erleben und die wir zustande bringen, in unserem Leben auch praktizieren, die macht uns zu Helden, zu Kämpfern. Mir geht es nicht aus dem Kopf. Bei der Beerdigung von meiner Frau hier im November auf dem Friedhof kommt jemand und schüttelt mir die Hand und sagt, Bruder Matthäus, kennst du mich? Ich sage, nee, wer bist du? Dann sagt er, du und deine Frau, ihr habt eine Kinderfreizeit oder Jugendfreizeit gemacht und du hast mich im Ebnis hier bei Welzheim getauft und ich bin jetzt dem Heiland schon fast 50 Jahre treu und arbeite in der Ostmission und das hat mich glücklich gemacht, zu erfahren, zu sehen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich, Auch wenn wir andere Wege gehen und andere Wege geführt werden und die Wege oft auseinander gehen. Vergeben, großzügig sein, egal was da war, egal was da gewesen ist. Der Segen der Vergebung ist mein Thema hier. Diene einfach Gott weiter, sei ein Licht und ein Wegweiser, tue deine Pflicht, hilf den Menschen, lass dich nicht entmutigen. Weißt du, wenn du nicht vergibst, der Teufel wird dich entmutigen. Das ist alles für die Katz, alles für Käse, alles Unsinn. Das bringt nichts. Im Gegenteil, ich würde heute noch machen. Ich werde heute machen. Und ja, und ich geniere mich nicht zu helfen, wenn es geht. Weißt du, wir müssen sogar auch der Politik vergeben, unseren Gefühlen vergeben, über unsere Gefühle drüber hinweggehen, uns nicht stören. Verzeihen ist die größte Heilung. Warum viele Menschen nicht gesund werden? Ich komme auf ein paar Punkte zu sprechen. Heilige Kühe werde ich heute schlachten. Oder Kälber vielleicht. Gibt's gutes, besseres Fleisch. Weißt du, so viele Leute wollen Heilung haben, aber die Heilung wird nicht funktionieren. Wir müssen den Leuten Vergebung lehren. Bekehrung reicht nicht aus. Die Vergebung. Wer den Feind umarmt, der macht den Feind handlungsunfähig. Drück deinen Feind mal. Gib ihm einen Kuss. Verstehst du? Das aramäische Wort für Vergebung, das in der Sprache Jesu war, vergib, das ist Entknote. Entknote, öffne den Knoten. Das ist Vergebung. Entknote den Zustand. Und wenn du entknotest, dann hören, und hör mir gut zu, dann hören die ganzen Knoten und Tumore auf. Weil so viele Menschen sind krank durch Verletzung. Und ich kann schriftlich geben, eine Frau, die enttäuscht wurde von ihrem Mann, in welcher Form auch immer, nach 9 Monaten hat sie Brustkrebs oder andere Krankheiten, das schlägt das auf den Körper. Deshalb vergib deinem Mann oder deiner Frau oder wer man auch ist, um gesund zu werden, schon allein wegen dir selber. Vergib. Was heißt ein Knoten? Den Knoten aufmachen. Manchmal ist es schwierig. Man braucht Fingernägel, um es aufzumachen. Verstehst du? Es ist nicht einfach. Du bist nicht Alexander der Große, der ein Schwert nimmt und gleich durchhaut, diesen gordischen Knoten. Du musst entknoten. Und da brauchst du Liebe, Sensibilität, Geduld zum Entknoten. Weißt du, vergib. Erlaub den anderen auch Fehler zu machen. Das ist Vergebung. Sei nicht so extrem. Einfach, nein, das darf nicht sein. 500 Mal am Tag musst du vergeben. Die Engländer haben festgestellt, der Mensch lügt 200 Mal am Tag. Verstehst du? Da muss noch 200 andere Sünden vergeben, die ein Mensch macht. Vergib ihm. Die Liebe besteht nicht darin, das, was du fühlst. Oh. Verstehst du? Nein, vergib, auch wenn es dir stinkt. Und zum Kotzen ist, weißt du, Liebe ist das größte Gebot in der Bibel. Vergib. Wenn man nur die liebt, die einen gut sind und gut gesonnen sind, da tut er nichts Besonderes, machen die Pharisäer auch, ihr zu ihrem Gleiches. Aber zu denen, die so unsympathisch sind, die zu lieben, lieb sie, so wie du dich selber liebst. Und das ist die Liebe. Das, was du willst, dass die Leute dir tun, tu es ihnen auch. Das ist in der Vergebung leben. Petrus sagt 3-mal zum Herrn Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Herr, das weißt du, verstehst du? Ich liebe dich. 3-mal hat er gefehlt und 3-mal muss er sich korrigieren und sagen, Herr, ich liebe dich. Johannes 21, Vers 15, ich liebe dich, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe, trotz meiner Schwachheit, trotz meinen Fehlern. Ich liebe dich. Nicht, ich fühle was für dich, ich liebe dich. Und dann kommen Gefühle. Dann kommen Gefühle. Weißt du, die meisten warten, bis die Gefühle kommen. Nein, vergiss deine ganzen Gefühlsduselei. Die Gefühle müssen nicht kommen. Die kommen erst, wenn du anfängst zu lieben. Ich bin in Indien, predige ich. Und dann in der Gemeinde sind viele kleine Kinder oder Teenager. Dann kommt das Pastorentochter zu mir und sagt, Pastor, da hinten sitzt mein Mann. Denke ich, spinne. Das ist ein Bub, verstehst du? Ich bin. Und dann habe ich den Bruder nachher am Tisch beim Mittagessen mal gefragt, sag mal, ich habe gedacht, bei euch ist die Kinderheirat schon abgeschafft? Sagte, nee, bei uns nicht. Wir verheiraten unsere Kinder solange sie noch klein sind. Die Familie ist gläubig, die kennen und unsere Familie. Und wenn die sich mögen und so weiter, die Kinder, warum sollen sie nicht dann Ehestand schließen und in den Ehestand gehen? Sagt, und dann sagt er mir etwas, bei euch, da verlieben sie sich an der Snackbar um die Ecke, verstehst du? Und es klappt nicht, verstehst du? Und was nützt es, wenn sie dann freiwillig haben? Wir planen schon und so weiter. Da ist der Ofen noch kalt, aber der wird warm. Vergebung, verstehst du? Da ist der Ofen noch kalt, aber der wird warm. Weißt du, wenn du dann zusammenlebst, Vergebung, dann merkst du, Mensch, wir passen zusammen. Mein Vater hat den Mehl auf dem Markt Ferkel gekauft, ich weiß noch wie heute, und bringt die Ferkel nach Hause, lässt da im Stall rein und so weiter. Und die alten Ferkel von unserem Stall, die beißen und kneifen, und hat ein Gequietsche drin in diesem Stall, als wenn die sich schlachten würden, diese kleinen Ferkelchen. Da geht mein Vater in die Werkstatt, holt einen Lappen mit Petroleum und reibt alle Ferkel gleich ein. Und da war Ruhe im Stall. Alle den gleichen Gestank, den gleichen Geruch, den gleichen Geschmack, verstehst du? Ist Ruhe im Stall. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast und die und der und jener den Heiligen Geist hast, und wenn wir das begreifen, erfassen und nicht irgendwelchen Hirngespinsten nachlaufen und merken, die haben den Heiligen Geist, dann passen wir zusammen. Denn die Liebe Christi verbindet uns. Und der Heilige Geist oder die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Man müsste auch bei Christen manchmal so Petroleumlappen nehmen und sie schön im Nacken einreiben. Und dass die aufhören, sich zu zanken und zu streiten. Wir haben denselben Geist, denselben Heiland, dasselbe Wort Gottes, dasselbe Evangelium. Wir sind nicht anders, verstehst du? Und da müssen wir uns einander lieben. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Wir sind alles Gnadenkinder. Nur nebenbei. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Und es nützt nicht, dass du sagst, ich liebe dich, Herr. Petrus muss die Treue zum Herrn auch beweisen. Vergebung. Es reicht nicht, dass du sagst, ich vergebe. Und immer wieder dir vorsagst und vorbetest und vorsingst, ich vergebe. Du musst auch die Vergebung ausleben. Plötzlich da vor dem Hohen Rat treten und denen sagen, ich bin auch ein Christ, ich bin auch ein Jünger Jesu, ich bin auch ein Apostel. Weißt du, Vergebung ist eine Sache des Geistes, die sich beweisen muss und sich bestätigen muss. Vergebung ist ein Gebot, das erfüllt werden muss mit Leben. Es ist eine lebensnotwendige Aufgabe. Ich vergebe und dann lebe ich in dieser Vergebung. Ich trage nichts mehr nach. Dieses Nachtragen, das ist, warum so viele Leute bucklig sind und krumm sind und nicht gerade laufen können. Sie schleppen so viel, sie tragen so viel nach. Es ist nicht dein Rückgrat schuld, in aller Liebe. Du lässt so viele Dinge nicht los. Du klebst einfach an einer Sache. Die Leute unterdrücken dich vielleicht und du bückst dich noch weiter, noch tiefer runter. Vergebung ist eine Sache des Herzens, eine Sache des Verstandes, eine Sache des Geistes und eine Sache Gottes. Weil Gott mir vergeben hat, vergebe ich auch die, die mir Leid zugefügt haben. Das ist eine interessante Geschichte im Markus Evangelium Kapitel 2, Vers 7. Plötzlich geht der Putz vom Dach runter, von der Decke runter. Da sind vier Brüder, vier Menschen, die decken da die Kirche ab bei Jesus in Kapernaum. Plötzlich lassen sie dann diese Gelähmten zu den Füßen Jesu. Und weißt du, Jesus hat nicht gesagt, hier hat dein Glaube geholfen. Hör mir bitte gut zu, was Jesus gesagt hat im Markus Evangelium Kapitel 2 und liest die anderen Evangelien. Nicht dein Glaube hat dir geholfen, sondern das Erste, was Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann diskutieren die Juden, wer hat ein Recht, Sünden zu vergeben? Außer dem lieben Gott, stimmt's. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und bevor Jesus die Leute auch heilte, hat er den Leuten klipp und klar gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, steh auf, nimm dein Bett und hau ab. So simpel, so einfach. Als der Gelähmte zu Jesu Füßen runtergelassen wurde, da war schon genug Glauben, aufs Dach zu steigen und runtergelassen zu werden. Aber die Sünde, die ihn krank gemacht hat, die ihn lahm gemacht hat, die ihn gelähmt hat, die Sünde. Und Jesus sprach ihm Vergebung zu. Weißt du, wir müssen die Vergebung von Gott her bekommen zuerst einmal. damit wir gesund werden, aber dann auch die Vergebung annehmen. Vergebung annehmen, was der Herr Jesus einfach dem gegeben hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Denn Glaube des Kranken, das war da, der Mann hat schon Glauben gehabt, denn er hätte sonst nicht gesagt, trag mich zu Jesus und bring mich zu Jesus hin. Aber Vergebung machte ihn gesund. Und deshalb, egal was für Krankheit du hast, die Vergebung der Sünden, in welcher Form auch immer jetzt, macht dich gesund. Denn nicht nur, dass Gott dir vergibt, sondern du musst auch vergeben. Und andere müssen dir auch vergeben. Und du musst auch die Vergebung annehmen wieder. Die Mohammedaner, im Islam, im Koran steht drin, auf jeden Menschen von uns, von jedem Menschen, sind zwei Engel auf die Schulter. Ein Engel, ein weißer Engel, der schreibt immer alles Gute auf. Und ein schwarzer Engel auf der anderen Seite, der schreibt alles Negative auf. Und so weiter. Natürlich dort etwas anderes. Dort, je nachdem, welcher Engel zu viel Notizen hat, das ist dann deine Ewigkeit, wo du dann bestraft wirst. Und du, wenn du zu viel beim schwarzen Engel Notizen hast, kommst du in die Hölle. Und wenn du beim weißen hast, dann kommst du in den Himmel. Aber wir haben alle, jeder Mensch hat einen schwarzen und einen weißen Engel auf seiner Schulter. Nicht nur im Koran, das kann ich auch von der Bibel beweisen. Verstehst du, wir haben ein Gewissen, wenn wir sündigen. Und ihre Engel sehen das Angesicht ihres Vaters, die kleinen Kinder. Verstehst du? Und alle Worte, alle Taten werden aufgeschrieben, gut oder schlecht. Und alle Sünden werden notiert. Da geht nichts verloren. Und je nachdem, wie dein Kontostand nachher ist. Du verstehst du? Da stehst du, da hast du die Vergebung. Und deshalb brauchen wir die Vergebung, damit wir nicht die Hölle durchleben und erleben. Und manche leben hier im Fleisch, sondern die machen die Hölle durch. Du musst nicht mal in der Hölle landen. So viel Negatives hast du erlebt, so viel Schlechtes. Halt dich fest, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen zum Thema Vergebung. Vergib deinen Feinden, deinen Widersachern. Also Christen zu vergeben, Brüder und Schwestern, einem Partner vielleicht, das ist schon ein Kunststück. Aber deinen Feinden zu vergeben und sogar denen vergeben, die gar nicht dich um die Vergebung bitten. Verstehst du, wir erwarten, er muss die Hand ausstrecken, er muss auf mich zukommen, er muss mich bitten, dann vergebe ich es ihm, freilich. Verstehst du? Aber Vergebung ist etwas, was von mir ausgehen muss. Vergebung. Bedingungslose Vergebung ist der Beweis, dass du diese bedingungslose Liebe Gottes erlebt hast. Wenn es in deinem Leben etwas gibt, das dich daran hindert, Gottes Herrlichkeit zu erleben und zu erfahren, dann ist es dieser Punkt Vergebung. Das blockiert dich. Eure Sünden trennen euch und mich, sagt der Herr. Was ist eure Sünde, die wir festhalten? In der Bibel heißt es immer wieder, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch drüben gebunden. Und was hier auf Erden löst, ist auch hier gelöst und auch im Himmel gelöst. Was ihr hier löst, das ist eine Vergebung, ist lösen und binden. Und zwar in der unsichtbaren Welt. Die meisten Probleme kommen, weil die Dinge in der unsichtbaren Welt nicht gelöst sind. Hier kannst du auf den Weg gehen, auf der anderen Straßenseite und die Leute meiden. Aber in der unsichtbaren Welt, weißt, sich selbst vergeben. Wir haben zwei Fälle in der Bibel, Judas Ischariot und Simon Petrus. Beide haben die gleichen Fehler gemacht, beide haben die gleiche Dummheit gemacht. Und der eine macht so viel als seinen Sünden rum, schmeißt das Geld in den Opferkasten, sagt, ich habe unschuldig Blut vergossen. Er kann sich selber nicht vergeben. Und das ist ein Problem, wenn man sich selbst nicht vergeben kann. Dann hängt man am Schluss am Strick. Vergib dir selbst, wie Gott dir vergeben hat. Er sagt, ich denke nicht mehr an deine Sünde. Was interessiert mich deine Sünde? Das musste alles passieren, diese Fehler. Ärgernisse müssen kommen. Weh, durch wen sie kommen. Aber ist egal. Weißt du, hör doch auf, auf die ganzen Vorwürfe deines Lebens festzuhalten, dein Versagen. Weißt du, du kannst nur richtig glauben, wenn du alles loslässt. Was hier loslässt und löst, das ist im Himmel gelöst. Krampf, halt dich nicht krampfhaft an etwas fest. Wir müssen die Vergebung annehmen, die Liebe Gottes ganz bewusst annehmen. Ja, der Herr hat mir wirklich alles vergeben. Ich komme aus dem Schweinestall. Ich komme von der Gosse. Ich komme, denk an den verlorenen Sohn. Und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Halleluja. Die Verantwortung für dein Leben trägst nur du allein. Kein anderer. Du kannst diesen Hebel des Segens und des Fluches umlegen und umschalten. Du selbst, sonst niemand. Nicht der liebe Gott, auch nicht der Teufel. Du hast es in der Hand. Auch nicht der Teufel. Du hast die Kontrolle und begreife es. Du bist verantwortlich, was mit deinem Leben passiert, mit deiner Gesundheit passiert. Weißt du, fang an, bedingungslos zu vergeben. Ja, er muss sich entschuldigen. Wo steht es in der Bibel, dass er sich entschuldigen muss? Dein Widersacher, dein Feind, der dich verletzt hat, der dich vergewaltigt hat, der dich ausgeraubt hat, der dich auch über den Tisch gezogen hat. Wo steht, dass er sich entschuldigen muss? Weißt du, vergib das, was dich geärgert hat. Ich habe eine gute Predigt kürzlich gehalten über das Ärger. Beherrsche deinen Ärger. Verstehst du? Vergib. Verdamme nicht dich und verdamme auch den anderen nicht. Sei großzügig in der Vergebung. Mach dir selbst keine Vorwürfe und auch den anderen nicht. Und dann kommt noch etwas, wenn du nicht vergibst, bestrafst du dich selbst. Quälst dich selbst, peitscht dich selber aus. Dann kasteist du dich. Nur wenn du dir selbst vergeben kannst, kannst du auch anderen vergeben. Und solange du dir selbst nicht vergeben kannst, kannst du auch von Gott die Vergebung nicht annehmen und kannst auch die Vergebung nicht weitergeben. Weder ein Freund noch Feind. Verzeih denen, die dein Herz dir gebrochen haben. Denk drüber nach. Gibt es welche? Diese Leute wussten nicht besser. Sie haben dein Herz gebrochen. Verzeih denen, die unentwegt Steine dir in den Weg gelegt haben. Sie haben nichts Besseres gewusst. Also zu blockieren und haben sogar Spaß gehabt, dich zu behindern. Verzeih denen, die dein Vertrauen missbraucht haben. Du hast ihnen Vertrauen geschenkt. Vertraut in allen Dingen und sie haben dich ausgenutzt. Auch sie wussten nicht besser. Und ich sage dir auch ehrlich, auch du weißt nicht besser. Wir sind alles Unwissende. Gott vergebe uns. Weißt du, es kommt wieder zurück, alles. Und auch zu denen, die sich an dir versündigt haben. Alles kommt zu denen zurück. Gott sagt, mein ist die Rache. Mein ist die Rache. Alles im Leben rächt sich. Du musst nur loslassen. Dann wirst du verschont vor der Rache. Sonst kommst du mit dem ins Gefängnis und in die Folterkammer. Wenn du nicht verzeihst, weißt du, dann wirst du zu den Folterknechten hingeschickt. Und die quälen und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Daher ist es so wichtig, dass du in deinem Leben einfach bezahlt, dich versöhnst und sagst, komm, vergiss es, runde auf. Verzeih den Leuten den Stress, den sie für dich verursacht haben. Verstehst du? Und wenn du diesen Stress loslässt, du aktivierst in dir Gesundheitskräfte. Dein Immunsystem wird stark, von wegen MS. Verstehst du? Du wirst nicht mehr von innen aufgefressen werden, denn das sind die Vampire, die dich auffressen, die innere Schuld. Vergib. Wir sollen denen vergeben, die uns Böses angetan haben. Und das sind eine ganze Menge. Und wir sollten auch vergeben, und Vergebung zusprechen in weiter Ferne. Denn in der Bibel heißt es, wenn du nicht in Ordnung kommst, erst nach 10 Generationen kannst du ins Reich Gottes kommen. 10 Generationen werden vergehen. Warum wir Deutsche keine Erweckung haben, da beten wir und schreien und was weiß ich. Da ist so wenig Versöhnung. So wenig Versöhnung. John Knox sollte in England in einer Stadt predigen und da hat immer meistens noch eine stille Zeit gab, bevor er predigt, gebetet und so sich innerlich vorbereitet auf die Predigt. Und plötzlich steht er auf und Gott hat ihm was gezeigt und gesagt, ich kann in dieser Stadt nicht predigen. Und ich werde in dieser Stadt nicht predigen. In dieser Stadt ist eine Blutschuld. Und natürlich die Leute sagen, bitte, wir wissen nichts, keine Ahnung, da ist niemand groß vergewaltigt, umgebracht und vernichtet worden. Aber in dieser Stadt ist eine Blutschuld. Und dann sagte ich gehe nach Hause, ich werde hier nicht predigen. Er war konsequent, war ein richtiger, guter Reformator. Hier ist Blutschuld, er geht weg. Und ich komme wieder, erst wenn die Blutschuld bereinigt ist. dann werde ich euch predigen, aber sonst nicht. Dann der Bürgermeister und die ganze Stadtverwaltung, die Leute, Kirchenleute auch, die ihn eingeladen haben zum Predigen, die waren entsetzt. Eine Blutschuld in unserer Stadt, um Himmels Willen. Und diese Blutschuld lag fast 1000 Jahre zurück, die Gott gezeigt hat. Da war ein Verbrechen an arme Leute passiert und so weiter. Und diese Blutschuld war nicht gesühnt. Und erst als sie das entdeckt haben, dann hat es Erweckung ausgebrochen in jener Gegend. Ich bete dafür, eine Familie, ein Ehepaar, die Enkelin bekommt ein Baby, kann aber Frankfurt-Oder, das Baby hat sich um den Hals die Nabelschnur gewickelt und so weiter, kann nicht geboren werden und so wird wahrscheinlich gar nicht, und jetzt ist zu spät schon für den Kaiserschnitt, und rufen mich an: Pastor, was sollen wir machen? Kannst du beten, dass ein Wunder passiert? Und ich bete und dann sage ich: Bei euch ist irgendwas faul in eurer Geschichte. Denn die Frau hat mir erzählt, alle ihre Kinder, die sie geboren, vor allem die Jungs, die haben alle Nabelschnur um den Hals gehabt, so kamen sie auf die Welt. Und auch in ihrer Familie, also ihre Familie, da war so viel, wo immer wieder das Gleiche war, und so viel Totgeburten. Ich habe gesagt, und ich bete, und Gott zeigt mir einen weißen Marmorstein und dergleichen. Und auch sowas Ähnliches war beim John Knox. Plötzlich sehe ich, hier ist eine Schuld. Hier ist eine Schuld über eure Familie, über euer Haus, über eure Lieben. Ist eine Schuld. Was ist eure Geschichte? Ja, früher, meine Familie ist da aus dem Sachsengebiet irgendwo weggezogen. Da wurde der Steuereintreiber, der war da und wollte Steuer eintreiben. Unser Opa hat eine Missgabe genommen und den erstochen. Und der ist abgehauen und verschwunden. Blutschuld. Blutschuld. Und wir haben das einfach in dem Moment gesagt: Oh Heiland, bitte bereinige diese Blutschuld in dieser Familie. Einige von euch kennen diese Familie. Wir haben sogar Hauskreis bei ihnen zeitlang im Haus gehabt. Und als das bereinigt wurde, das Kind entwickelt sich, kommt raus, ganz normal und gesund. Wenn die Blutschuld bereinigt ist, was es auch immer ist. In der Bibel, wenn du die Bibel studierst, ich habe nicht die Zeit dazu, mache auch kein Bibelstudium deswegen, aber erst 10 Generationen, wenn du die Bibel studierst, kommt erst die Möglichkeit zurück ins Reich Gottes zu kommen. Oder im normalen Zustand, oder dass Gott die Erde verändert oder die Dinge verändert. Das war genauso, weißt du, 10 Generationen von Adam bis zu Noah, 10 Generationen von Noah bis zu Abraham, verstehst du, bis wieder der Segen da ist, bis Gott wieder heimsucht, bis Gott was passiert. Das ist eine große Wahrheit. Die Israeliten waren 10 Generationen in Ägypten, 430 Jahre, 10 Generationen, weil da Sünde passiert ist, Sünde geschehen ist, die muss aufgearbeitet werden. Und wenn die erst aufgearbeitet ist, die Geschichte mit dem Josef, dann kommt ihr in das gelobte Land. Und Geschwister, und wir sind auch Glieder eines Organismus. Wir sind Deutsche. Also wir fragen uns manchmal, warum bei den Deutschen die und jene Probleme sind. Fast jeder dritte Deutsche leidet unter Depression. Habe ich neulich diesen Bericht gelesen. Und so vieles andere. Gott hat mir einmal gezeigt, kannst verrückt klingen, kannst denken, was du willst. Die meisten Deutsche haben Zahnprobleme. Warum? Weil man im Dritten Reich den Juden die Zähne aus dem Maul gerissen hat, Goldzähne, und dann Geld dabei in der Schweiz verkauft hat. Andere Völker haben nicht diese großen Probleme. Die haben auch Zähne, aber nicht diese Probleme, die die Deutschen haben. Weißt du, auch wir haben Schuld auf uns geladen, in welcher Form auch immer. Das sind Albträume, die wir nicht loswerden. Wir müssen vergeben. Wir haben einen Fall gehabt. Weißt du, da war eine Frau, die hat Angst gehabt vom Schäferhund. Die wollte nicht, sobald irgendwo ein Schäferhund kam, hat sie gleich einen Horror gekriegt. Und sie kam zu mir in der Seelsorge und wir haben darüber gebetet und gefragt. Und dann kam es raus, ihr Großvater ist von Nazis in einem Konzentrationslager durch die Schäferhunde zu Tode gejagt worden. Da setzt sich fort. Weißt du, hier kannst du alles vergessen. Aber in der unsichtbaren Welt, da ist alles notiert, alles aufgeschrieben. Nicht nur an die himmlischen Örter, sondern auch an Örter der Hölle. Da wird alles festgehalten. Deshalb, wir brauchen ein erlösendes Wort. Und dann haben wir das Folgendes gemacht. Und dann haben wir gesagt, Vater, wir vergeben den Nazis, die den Opa in den Tod gejagt haben mit dem Schäferhund. Und von dem Augenblick hat diese Frau keine Angst mehr vor Hunden gehabt. Und vor allem nicht vor Schäferhunden. Du musst dich fragen, wo kommen die ganzen Ängste her? Wir müssen loslassen. Das haben sie meiner Familie angetan. So viele Juden, die nicht nach Deutschland kommen, in Israel und so weiter. Ich weiß, das ist Katastrophe. Es werden 10 Generationen vergehen, bis wieder Ordnung im Stall kommt. 10 Generationen, 400 Jahre. Dann können wir uns wieder unterhalten. Und da liegt noch so viel Brachland. Vergib. Vergib, die deiner Familie Leid zugefügt haben. Vergib dem Hitler, der hier so viele Leute in den Tod gejagt hat. Vergib dem, den Engländer, den Amerikaner, den Russen. Und was weiß ich, wem wir zu vergeben haben. Weißt du, dann wirst du plötzlich merken, da ist Freiheit da. Es belastet mich. Ach, sie haben unseren Vater gewiss, auf dem Gewissen. Aber Gott muss mit ihnen klarkommen. Nicht du. Vergib. Du kannst diese Geschichte nicht verändern. Und du wirst erleben plötzlich, wenn du Vergebung für das erlittene Unrecht zusprichst, für die Morde der Völker, dann wirst du plötzlich merken, du, das belastet mich nicht mehr, ich bin frei. Ich habe nichts gegen Amerikaner, nichts gegen Russen, nichts gegen Deutsche. Verstehst du? Vergiss es. Weißt du, die Probleme müssen ausgesprochen, ich vergebe denen, denn sie haben nicht gewusst, was sie getan haben. Der Großvater, der General, wer auch immer das gewesen ist, der die Leute in den Tod getrieben hat. Da liegt noch so viel Brachland, das freigesetzt und bereinigt werden muss. Gott sagt, mein ist die Rache. Ich werde etwas euch erzählen, du wirst schockiert sein. Ich war selber schockiert, als ich das durchlebte und erlebte. Ich war in eine Glaubenskrise hineingeraten durch meinen Hausvermieter. Ich habe alles sauber zurückgelassen, die Wohnung, und habe eine Kaution erwartet, dass ich meine Kaution bekomme. Ich habe diese Kaution nicht bekommen. Der hat alles untersucht. Ach, hier ist ein Kratzer, verstehst du? Ich habe alle diese Kratzer bereinigt, verstehst du, sauber gemacht. Ich habe ein gutes Gewissen. Und ich habe schon eine Küche bestellt, und die Küche hätte ich bezahlen sollen mit dem Geld durch die Kaution. Ich kam in Glaubenskrise. Wie kann ich diene Gott, ich bin Gott so treu. Verstehst du, ich verlasse mich auf den Herrn, und ich werde hier in eine Pfanne gehauen. Und dann saß ich da. Weißt du, ich war in dieser Glaubenskrise, aber ich kam aus dieser Glaubenskrise raus, dass ich gesagt habe, komm, Herr, ich vergib's dem Mann, verstehst du? Lass doch, du wirst zurechtkommen, ich werde irgendwie meine Finanzen zusammenkratzen und werde meine Küche bezahlen können, die ich schon bestellt habe. Und Gott hat wirklich ein Wunder getan. Als ich es abgegeben habe, dann kam meine Schwägerin, die kam und meine Frau, die telefonierten miteinander, und dann sagt sie, du, bei dir ist etwas nicht in Ordnung, du bist so traurig. Dann sagt sie ja und erzählt, was da los ist. Dann kommt meine Schwägerin an diesem Tag zu meiner Frau, und sie bringt das Geld mit, das wir brauchen. An diesem Tag bekehrt sich mein Schwager und meine Schwägerin. Verstehst du? Als ich losgelassen habe, habe ich gesagt, Herr, das ist dein Problem. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich vertraue dir. Meine Kummer, meine Ängste, meine Bedrückung ist weggeflogen, wie eine Wolke sich aufgelöst. Aber das ist noch nicht fertig. Monate später, im November, da gibt's doch kein Glatteis, der damalige Hausvermieter fährt mit seinem Mercedes in Bad Cannstatt in den Neckar rein und ertrinkt. Das war so ein Schock, ein junger Mann. Verstehst du? Der ertrinkt. Mein Herz war gebrochen. Da habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, so hart bist du. Man hat mich verletzt. Der Engel, der mein Problem gelöst hat, ist zu dem gegangen und hat ihn in den Neckar geworfen. Verstehst du? Er kam von der Neckarbrücke ins Wasser und der konnte gar nicht so schnell gucken und ist ertrunken. Aber ich habe eines gelernt. Guck mal, der Petrus kommt aus dem Gefängnis. Der schläft im Gefängnis, denkt gar nichts dran. Der Engel befreit ihn. Aber derselbe Engel, der Petrus aus dem Gefängnis befreite, derselbe Engel geht zum Herodes und gibt ihm ein paar Watschen, dass er am lebendigen Leibe verfault und stinkt. Weißt du, wenn du loslässt, wenn du schläfst in Frieden, du weißt, morgen kommt mein Kopf runter, du schläfst in Frieden, Gott wird für dich streiten. Du musst dich nicht verteidigen, du musst nicht für dein Recht sorgen. Gott sorgt für dein Recht. Vergib. Vergib. Verstehst? Gott kümmert sich darum, wie es mit dir dann weitergeht. Was dann passiert als nächstes. Und der Teufel hat kein Recht anzuklagen. Der Teufel hat kein Recht mehr anzuklagen. Deshalb, Unversöhnlichkeit verursacht so viele Probleme. Finanzielle Probleme, familiäre Probleme, gesundheitliche Probleme, was auch immer ist. Krankheiten. Und ich stehe gerade, komme aus Unversöhnlichkeit, weil viele Probleme nicht gelöst sind. In der Deutschen, das Beste, stand mal eine Geschichte vor Jahren. Und dort hieß, wie ein im Rollstuhl gelähmter Mann geheilt worden ist, ohne Gebet und ohne Salbung und ohne Bibelsprüche, war ein Jude, er war so bitter und er wusste, ich habe einen Sohn irgendwo, aber der kümmert sich nicht um mich, der denkt nichts an mich, aber irgendwie der Sohn dachte, Mensch, ich müsste doch gucken, wo mein Vater ist, was macht mein Vater, der wohnte damals, war in Tel Aviv. Und er geht zu seinem Vater hin und versöhnt sich mit seinem Vater. Und was passiert? Der Vater springt aus dem Rollstuhl raus, ist gesund. Ist gesund. Verstehst? Das ist, was ihn fertig gemacht hat, was ihn lahm gemacht hat, was ihn niedergedrückt hat. Unversöhnlichkeit macht krank in Familien. Da ist so viel Fehde zwischen Geschwister und Geschwister. Nicht in der Gemeinde, in Familien hin und her. Was glaubst du? Also ich kenne meine Schwester nicht, die will mit der nichts zu tun haben. Ja. Aber Gott will mit euch zu tun haben. Denn ihr seid ein Fleisch. In der Ewigkeit werden wir das sein, was wir hier auf Erden waren. Der Körper, weißt du, der Körper, ja, ist nur für das Erdenleben da. Und Seele und Geist ist, was weiterlebt, was weiter funktioniert. Das ist nur das Gerüst. Die zwei Engel schreiben alles auf. Der Schwarze und der Weiße. Verstehst du? Die schreiben alles auf. Das Böse, das Übel kommt, wenn wir das Gute vernachlässigen. Unser Geist und Seele, wenn wir sie vernachlässigen, weißt du, dann haben wir plötzlich kein Rückgrat. Ich weiß doch so schön, das hat mich so gut gefallen. Der Billy, weißt du, der hat nicht nur geheilt, sondern der hat den Leuten auch Leviten verlesen. Weißt du, der hat oft gesagt, hast du jemanden, Rheuma und all diese Krankheiten, diese ganzen Gelenkkrankheiten kommen, weil Hass und Ärger und Stress da ist. Und du musst nicht jetzt diese Krankheit loslassen, lass den Stress los, den Ärger, diesen Groll, diese Bitterkeit. Verstehst du, dass du auf jemanden sauer bist. Kein Wunder, dass du Probleme hast in Gelenke und Därme. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, das habe ich gestern euch gesagt. Viele verstehen das nicht. Viele erlauben, dass der Teufel mit uns kutschiert. Weißt du, der Heilige Geist muss unser Leben steuern. Vernachlässige dich nicht selbst. Ergreif, gib dem Argen keinen Raum. Vergib und löse dich von dem Bösen. Und deine Gesundheit kommt von selbst zurück. Da musst du nicht einmal beten. Hör mir zu. Du musst nicht einmal Gott bitten, Herr, heile mich. Verstehst du, wirst plötzlich gesund. Dann, was ist mit mir los? Vergib und du wirst Wunder über Wunder in deinem Leben erleben. Die Blockaden werden aufgehoben. Denn was du hier löst, ist auch im Himmel gelöst. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf deinen Alltag. Plötzlich, ja, der gute Gedanke hat eine positive Wirkung. Du plötzlich erfüllst du deine Pflichten und hast eine ganz andere Geisteshaltung, Lebenshaltung. Es liegt an dir selber. Du hast die Verantwortung, diesen Hebel umzulegen in diese oder jene Richtung. Wenn du nicht vergibst, dann nützt der Arzt dir überhaupt nichts. Kannst die ganze Apotheke auffressen. Entschuldigung, das wird dir nichts nützen. Da kannst du alle Ärzte und alle Professoren aufsuchen. Wenn du nicht vergibst und loslässt, kann dir kein Arzt helfen. Keiner. Du musst zuerst einmal die Ursache für die Krankheit bekämpfen, ist die Unversöhnlichkeit. Geh und bezahle deine Schuld. Vergib. Und so weiter. Und wenn du es nicht vergibst, dann kommst du nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlst. Denk an diese Geschichte von diesem Schalk in der Bibel. Unversöhnlichkeiten schlagen sich auf den Körper nieder. Und Vergebung ist ein Gebot Gottes. Tu das, was Gott sagt. Denn er sagt nicht umsonst und unnötig irgendwas. Mach das, mach das. Es hat alles seinen Sinn. Was ist der Segen der Vergebung? Warum müssen wir vergeben? Also wir müssen zuerst mal unseren Verstand wiederherstellen, dass wir nicht mehr dran denken müssen, was der mir alles angetan hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, wir fügen unnötige Schmerzen durch Neid uns selber zu, durch Neid, Hass, Zorn und was weiß ich. Deshalb ist Vergebung ein Stück Vergangenheitsbewältigung, innere Heilung. Ohne Vergebung wirst du so sauer und bitter. Und es wird sich im Alter vergrößern. Das, was in der Jugend ganz klein und zart und fein war, das wird im Alter ganz groß und schlimm. Dann wirst du mit niemandem mehr auskommen können. Wir werden so sehr von gestern angegriffen. Denk, was da passiert ist. Vergiss gestern. Gib das gestern Gott ab. Lebe in heute und lebe auch nicht in morgen, sondern in heute, in jetzt und hier. Ohne Vergebung und Versöhnung kommen wir nicht zu Gott. Da kannst du dich gar nicht auf Gott konzentrieren. Jedes Mal, wenn du betest, denkst du, Mensch, das steht mir in der Quere. Ich weiß, wovon ich spreche. Nach kurzer Zeit, nachdem ich Christ war, ich war noch kein Prediger, habe noch gelernt. Dann fahre ich mit meinem Motorrad, lege ich im Bayerischen Wald mich ganz schön in die Kurven rein, aber irgendwie kriege ich die Kurve nicht mehr und lande gegen eine Mauer. Glücklicherweise hatte ich einen Sturzhelm noch, aber ich war bewusstlos. Plötzlich habe ich Sternchen gesehen. Aber nicht nur Sternchen, ich habe plötzlich mein Leben, weißt du, glaubst gar nicht, wie schnell das Leben abläuft. Plötzlich läuft mein Leben ab. Und dann sehe ich, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Ich habe zuerst gedacht, Halleluja. Aber da war etwas in meinem, auf dem Weg zum Himmel, diesen Kurven. Dort drauf standen drei meiner Freunde, die ich kannte. Die standen breitbeinig. Dachte ich, sie muss ich durch. Und die lassen dich nicht durch. Die drei Freunde. Und als ich wieder zu mir kam, bin ich zu diesen Freunden hingegangen und habe gesagt, verzeiht mir. Denn ich hatte mit diesen drei Leuten ein Techtelmechtel. Probleme. Und eigentlich war ich gar nicht schuld. Verstehst du? Aber ich habe die Schuld auf mich genommen. Und wir sind Freunde bis heute geblieben. Aber das war ein Wunder. Verstehst du? Dass ich das erlebt habe. Deine Freunde stehen, mit denen du ein Techtelmechtel hattest, standen im Weg. Vergib nicht nur deinen Feinden, vergib auch deinen Freunden, mit denen du ein Techtelmechtel hattest. Gott wandte das Schicksal Hiobs, als er anfing für seine Freunde zu beten. Verstehst du, die haben gequatscht, du glaubst zu wenig, du dienst nicht richtig, du, was weiß ich, du bist nicht fromm genug. Lauter so Vorhaltungen. Die waren nicht böse, die waren sogar sehr geistlich, aber nicht göttlich. Verstehst du, es war alles wahr, was sie gesagt haben. Und dann fing er für seine Freunde zu beten. Und Gott wendete sein Schicksal, als er anfing für seine Freunde zu beten, die ihn so beschwatzt haben. Vergebung. In Philipper Kapitel 4, Vers 8, ganz schnell noch ein paar Bibelworte. Was auch immer wahr ist, was auch gerade ist und so weiter, was rein ist, was schön ist und so weiter, dem denket nach, der weiße Engel. Dem denkt nach und Gutes und so weiter, eine Tugend, ein Lob, etwas Lobenswertes und so weiter, darüber meditiert über diese Dinge. Gibt dem schwarzen Engel keinen Platz. Alles, was wahr ist, dann denke nach, ist das wahr? Habe ich alles verziehen? Liebe ich wirklich alle? Und was ist mit dem? Ist es wahr? Denke dem nach, was wahr ist. Wir müssen vergeben, damit unsere Gebete unbehindert bleiben können. Markus Kapitel 11, Vers 25. Dass, wenn wir beten und zwar anderen vergeben, sonst vergibt Gott uns nicht. Stell dir mal sowas vor. 1. Petrus 3, Vers 7. Und jetzt kommen wir noch für Eheleute. Mann und Frau sollen in Eintracht miteinander leben und das Ehebett soll rein bleiben oder und so weiter. Und da heißt es in 1. Petrus 3, Vers 7, dass ein Ehemann, der seine Frau mit Ehren und Liebe und so weiter behandeln soll, und zwar damit ihre Gebete nicht verhindert werden. Für Frau gilt genau das Gleiche. Viele Eheleute haben Streit, beherbergen den Teufel in ihrem Herzen und in ihrem Ehebett, haben Vorwürfe einander, was weiß ich, Familienstreit. Und das macht Gott taub für unsere Gebete. Wir müssen vergeben, um einfach Frieden zu haben. Wir haben auch zeitlang bei uns, solange wir zusammen ein Bett lagen, im Zimmer hatten und so weiter. Zuletzt lebten wir in zwei getrennte Zimmer, schliefen, weil aus verschiedenen Gründen, wegen der Pflege. Aber jedes Mal haben wir gesagt, wenn irgendwas ist, Heide, vergib mir, Heide, verzeih mir. Du weißt, das erspart dich so viel Stress. Und auch sie hat manchmal gesagt, guck, ich war auch nicht ganz korrekt. Verstehst du? Sag mir mal, weißt du, wer ist korrekt? Wer ist korrekt? Nur Jesus wahrscheinlich. Verstehst du? Wer ist korrekt? Ich war auch nicht korrekt. Und wir haben einander verziehen. Und einander getragen. Weil Gott sagt, dass wir vergeben sollen, einander, Mann und Frau. Denn wir sind ein Fleisch. Und wenn wir gegeneinander streiten, zerstören wir uns selbst. Deshalb, hilf dem anderen Teil. Manchmal ist der Mann der Stärkere und dann ist die Frau die Schwächere. Und manchmal ist die Frau die Starke und der Mann der Feigling. Verstehst du? Und ganz schwach. Vergebung ist ein Gehorsamsschritt. Und deshalb ist es so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir es vergeben. Lass einfach los. Das ist mir so groß. Lass los hier auf Erden. Dann hast du auch gelöste Probleme vom Himmel her. Dann werden die Engel von Gott Befehl bekommen, die Dinge bei dir zu ordnen. Lass den Dieb laufen. Was ich sage, ist verrückt. Lass den Dieb laufen. Jag ihm nicht nach. Gott wird schon mit dem klarkommen. So wie mit meinem Hausbesitzer, der mich so in Seelennot gebracht hat. Gott wird mit allen mal fertig. Verstehst du? Lass los. Vergib. Und deine Gefühle werden plötzlich mit dir im Einklang sein. Der Segen der Vergebung ist mein Thema. Und ich rate den Menschen immer wieder, oh, vergib, versöhn dich, solange du noch auf dem Weg bist. Denn eines Tages bist du nicht mehr mit der Person auf dem Weg und kannst nicht mehr um Vergebung bitten. Aber solange es geht, vergib. Und wenn es nicht mehr geht, dann bitte Gott um Vergebung und dann sag es im Geist und ich löse mich von diesen und diesen und diesen Leuten, die mir zu schaffen gemacht haben, die mich verletzt haben, die mir Schwierigkeiten bereitet haben. Jesus hat uns gesagt, nicht, dass Gott vergibt, du musst vergeben. Gott hat schon längst vergeben. Wir sollen frei werden. Vergebung bedeutet nicht, dass ich weiterhin noch, ja, immer noch negative Rede. Also, vergeben, vergessen. Der Gockel ist aufgegessen. Ja, diese Geschichte. Vergebung bedeutet, dass wir alle Verletzungen, alles, was uns widerfahren ist, einfach sagen, komm, begraben, abhaken, ad acta legen. Du wirst frei sein und deine Gebete werden erhört. Du wirst nicht mehr belastet, immer nur denken und irgendwo selbst in der Schublade doch irgendwo sowas aufheben, so ein Archiv anlegen. Viele Leute haben ein Archiv. Du, auch dein Archiv bringt es in den Keller, weit weg von deinem Leibe. Satan will Christen zerstören, er will die Christen nicht durch Sünde zerstören. Der Teufel hat kein Interesse mit Sünde zu dir kommen, da ist er viel zu feige dazu. Er wird dich versuchen, durch Unversöhnlichkeit zu blockieren, durch Hartherzigkeit, durch Bitterkeit, durch, was weiß ich, diese negativen Dinge will er benutzen, um dich fertig zu machen, dass du nicht frei bist, dass du nicht beten kannst. Er weiß ganz genau, wenn du mit jemandem in Clinch bist, in die Haare, verstehst du, in die Wolle hast und so weiter, da kannst du beten, so viel du willst, wird nicht funktionieren. Das weiß er. Und genau das versucht er kontinuierlich, Gemeinden, Christen zu, dass sie sich in die Haare und in die Wolle haben. Wir werden frei von der Knechtschaft, wenn wir einfach unsere Dinge mit Gott klar machen. Und wenn du mit Gott klar gemacht hast, dann mach auch mit dir selber klar. Weißt du, du musst wieder Luft schaffen und Raum schaffen. Lass dich nicht vom Teufel missbrauchen. Und du hast die Wahl, du hast die Entscheidung. Es ist in deiner Hand. Fang an, für deine Freunde zu beten. Fang an, für deine Feinde zu beten. Fang an, für dich selbst zu beten. Lass los. Lass los. Und Gott möchte, dass du frei bist. Und die Wahl hast du jetzt in deiner Hand. Vergib und es wird dir vergeben. Und erst dann kannst du so richtig selig sein, glücklich sein, entspannt sein, entkrampft sein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gnade. Und wir möchten alle Menschen in deine Hand legen. Herr, und ich möchte, dass der weiße Engel auf meiner Schulter viel Gutes über mein Leben schreibt, dass ich vergebe, dass ich nicht nachtrage, dass ich schlucke und jetzt einfach dir alles überlasse, Herr Jesus, und du wirst alles wohl machen. Genau das ist, was die Bibel sagt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Herr, ich habe schon in so viele Sachen Wunder erlebt, wie du geholfen hast, Herr, wie du durchgetragen hast, nachdem ich es losgelassen habe. Und du hast uns die Schlüsselgewalt gegeben. Und wer mir die Sünden behaltet, den werden sie ja behalten. Da wird auch uns die Sünde behalten. Aber wenn wir sie vergeben und loslassen, dem wird auch die Sünde losgelassen und vergeben werden. Herr, und ich denke, es ist so wichtig, Herr, dass wir nicht an der Sünde mehr kleben, auch nicht teilhaftig werden an fremder Sünde und uns nicht beteiligen. Herr, wir vergeben den Völkern, die uns ruiniert haben und die uns ausnehmen und betrügen, wie auch immer. Vater, gib uns ein Herz der Vergebung. Dein Herz war, Jesus, volle Vergebung, du hast sogar den Feinden, den Juden wie den Römern und allen Feiglingen vergeben, als du am Kreuz hingst. Und wenn wir vergeben, dann wird der Weg fürs Evangelium freigemacht. Als der Stephanus gesteinigt wurde und ausrief, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht, da wurde das Eis gebrochen. Saul von Tarsus hat es gehört. Und Gott, du bist dem Saul von Tarsus nachgegangen und hast einen der größten Evangelisten und Missionaren der Welt errettet, aber nachdem er es vergeben hatte. Wenn der Stephanus nicht vergeben hätte, wären wir heute Abend nicht hier. Danke, Vater, dass wir diese Vergebung erleben und durchleben und ausleben. Amen.